Los geht's.
Kapitel 6, das ist der Gruppenfototag. Ich habe beim letzten Mal so ein bisschen motiviert, wo wir herkommen. Wir wollen endlich einfache Gruppen verstehen, entlang ihrer Zwei-Struktur. Warum zwei? Na, weil wir wissen, dass endliche, nicht-arische Gruppen auf jeden Fall Elemente auch in zwei haben. Das heißt, die Primzahl 2 spielt eine Rolle und dann kann man verschiedene Wege gehen. Man kann sich Elemente der Ordnung 2 angucken und deren Zentralisatoren. Man kann auch über die Struktur von zwei Zylow-Untergruppen gehen. Und da haben wir uns letztes Mal überlegt, okay, das wissen wir. Zyklische zwei Zylow-Untergruppen sind eher schlecht, wenn die Gruppe einfach und nicht arisch ist. Das nächste, was dann geht, sind zwei Zylow-Untergruppen der Ordnung 4, die aber elementarisch sind. Da kennen wir auch Beispiele. Und dann habe ich angedeutet, in welche Richtung man das jetzt verallgemeinern könnte, nämlich in Richtung arische Zwei-Sylow-Untergruppen oder sogar elementarische Zwei-Sylow-Untergruppen oder in Richtung Dieder-Zwei-Sylow-Untergruppen. Und die Dieder-Gruppen sind die, für die ich mich entschieden habe, für diese Vorlesung. Es gibt noch einen Unterschied, auf den ich hinweisen möchte, bevor es losgeht, weil das nämlich dann motiviert, warum wir so weitermachen, wie wir weitermachen. Wir betrachten mal eine Dieder-Gruppe der Ordnung 4. Und eine Dieder-Gruppe der Ordnung 8. Was haben die strukturell gemeinsam und wo gibt es Unterschiede? Und ich möchte jetzt nicht nur an die Gruppen selbst denken, sondern auch an Beispiele, die wir kennen, wo die in größeren Gruppen drin liegen und wo man sich zum Beispiel einen Normalisator angucken kann. So. Wie sieht das aus? Wer möchte mir was zur D4 sagen? Wer möchte mir was zur D8 sagen? Vielleicht Gemeinsamkeiten, Unterschiede? Einfach damit wir so ein bisschen da reinkommen in die Art des Denkens, das wir später brauchen. Wir können ja mal mit Elementordnung anfangen. Die Dieder-Gruppe der Ordnung 4 hat insgesamt 4 Elemente. Da ist das 1 Element dabei und dann gibt es noch 3 andere Elemente. Welche Ordnung haben denn diese 3 anderen Elemente? Fangen wir damit an. Vorschläge?
2.
Das sind ja die 8. Was für Elementordnungen kommen da? Das sind 8 Elemente. Eins davon ist trivial. Und dann?
Kann man das irgendwie verstehen? Kann man zählen oder sich das irgendwie überlegen?
Ja, 2 müssen ja Ordnung 4 haben und der Rest Ordnung 2.
So, wie kommen wir darauf?
Ja, mit dem zyklischen Normalteiler.
Genau. Wir haben einen zyklischen Normalteiler vom Index 2, das heißt, der hat Ordnung 4. Und in einer zyklischen Gruppe der Ordnung 4 haben wir 2 Elemente der Ordnung 4 und ein Element der Ordnung 2. Genau, das heißt, sowas müssen wir sehen. Und dann müssen wir noch, dass außerhalb dieses zyklischen Normalteilers die Elemente alle Ordnung 2 haben. Das heißt, wir haben jetzt hier 4 aus der zyklischen Gruppe, 4 andere. Diese 4 anderen haben Ordnung 2. Plus ein Element der Ordnung 2 aus dem zyklischen Normalteiler macht 5. 5 Elemente der Ordnung 2. 2 Elemente der Ordnung 4, ein Element, das trivial ist. Was noch? Wenn jetzt so eine Gruppe in einer größeren Gruppe drin liegt und wir den Normalisator angucken, ist es möglich, dass diese Elemente der Ordnung 2, die wir sehen, alle zueinander konjugiert sind im Normalisator? Kennen wir da ein Beispiel oder geht das nicht?
Müssen wir uns Gruppen überlegen, die wir kennen, wo so eine elementarische Gruppe der Ordnung 4 drin liegt.
Ja?
Naja, die A4 hat ja die von Doppeltransposition erzeugt.
Die V4, genau. Also ja. Normalteiler, die sieht so aus.
Ja.
Und was passiert dann mit den 3 Elementen der Ordnung 2?
Die müssten alle konjugiert sein.
Ja, jeder 3-Zyklus konjugiert die fröhlich rum. Da sind die alle konjugiert. Das heißt also, dass alle Elemente der Ordnung 2 irgendwie sich gleich verhalten. Da in der Gruppe. Ist das bei der D8 auch so? Verhalten sich da auch alle Elemente der Ordnung 2 gleich? Kann ich da auch eine größere Gruppe bauen, derart, dass jetzt auf einmal alle Elemente der Ordnung 2 zueinander konjugiert sind? Geht das? Warum zögern wir? Was ist schwieriger?
wir verhalten sich alle Evolutionen gleich, das ist eine arische Gruppe. Was ist hier mit den Evolutionen los? Ich behaupte, die verhalten sich doch nicht alle gleich. Ja.
Ja, es gibt hier eine Evolution, die in diesem Tier, also in dieser Gruppe, also im typischen Neuerteil quasi ist.
Richtig.
Die wird halt von Elementeordnung 4, also quasi ist dieses Element.
Richtig. Und diese Evolution ist besonders. Warum? Die Evolution, die aus dem zyklischen Normalteiler kommt, ist besonders. Warum? Was unterscheidet die von den anderen? Ja?
Willst du jetzt darauf hinaus, dass das im Zentrum haben?
Genau, das ist jedenfalls eine Möglichkeit, die man daran nehmen kann. Die D4 ist selber ihr Zentrum. Die ist arisch. Die D8 ist nicht arisch. Ihr Zentrum hat Ordnung 2. Und diese eine Evolution, die wir da sehen, die ist besonders. Innerhalb der D8 spielt die auf jeden Fall eine besondere Rolle. Und jede Gruppe, die diese D8 normalisiert, muss das Zentrum normalisieren und muss deswegen diese eine besondere Evolution zentralisieren. Das heißt, dass wir da, jedenfalls solange die D8 normal ist in irgendwas, sehen wir, dass die Evolutionen sich unterschiedlich verhalten. Die anderen, die können ja von mir aus irgendwie konjugiert sein, aber diese eine im Zentrum, die kann nicht bewegt werden. Es ändert sich dann, wenn wir zu Gruppen übergehen, wo es nur die 8 drin liegt und sie nicht normal ist. Dann kann es sein, dass man noch mehr Konjugiertsein bekommt, aber dieses Konjugiertsein kann dann eben nicht im Formalisator von der D8 passieren, sondern es muss irgendwo anders sein. So. Fundamentaler Unterschied zwischen kleinen und großen Dieder-Gruppen. In den kleinen haben wir erstmal mehr Möglichkeiten der Konjugation, die Evolutionen verhalten sich quasi alle gleich, und in den größeren Dieder-Gruppen haben wir auf einmal diese eine zentrale Evolution und die ist irgendwie besonders. Gut, schön, dass wir das zusammen herausgearbeitet haben. Ich werde mir bei diesem Anfangsgeplänkel relativ viel Zeit nehmen, weil man da meiner Meinung nach viel lernt, was auch später noch wichtig ist, nicht nur dieser Vorlesung. Und es wird dann der Moment kommen, wo ich sage, so, jetzt geht es ja an die technisch schwierigen Sachen, es geht ans Eingemachte, und da wird es immer wieder Stellen geben, wo ich sage, okay, hier, das erschlägt man jetzt mit dem Satz und das erschlägt man mit dem Satz, und ich gehe da nicht überall so ins Detail. Ich gehe da ins Detail, wo ich denke, dass man da wirklich gruppentheoretisch was lernt. So, wir bleiben einmal kurz bei den Lehrgruppen der Ordnung 4. Wir haben also unsere endliche Gruppe G, die die ganze Zeit herumläuft. Und die S sei jetzt eine Zwei-Sylon-Untergruppe von G und die sei elementarisch der Ordnung 4. Das ist dann also später, wenn wir Gruppen mit die Eder-2-Sylow-Untergruppen angucken, der kleinste Fall, der irgendwie interessant ist. Und wir unterscheiden jetzt zwei Fälle. Der Zentralisator von S ist dasselbe wie der Normalisator oder die unterscheiden sich. Falls der Zentralisator eine echte Untergruppe des Normalisators ist, dann sind alle Evolutionen in G konjugiert. Und ein Beispiel dafür ist die A5. Und wenn man sich die A5 vorstellt, da drin liegt ja, da liegen mehrere Kopien der A4 drin, und jedes Mal haben wir diese Situation, dass so eine Vierergruppe von drei Zyklen, also dass drei Zyklen auf so einer Vierergruppe so wirken, dass da die drei Evolutionen vertauscht werden. Das heißt, der Normalisator und der Zentralisator unterscheiden sich da. Das ist ein Beispiel für Fall A. Und dann haben wir noch den anderen Fall. Zentralisator und Normalisator sind gleich. Das ist dann ein Spezialfall eines P-Komplementsatzes. Das haben wir letzte Woche schon kennengelernt. In diesem Fall hat G drei Klassen von Evolutionen und G hat ein normales 2-Komplement. Thank you.
der zweite Teil, also der, dass, falls man eine Pesydorf-Untergruppe hat, deren Zentralisator dasselbe ist wie der Normalisator, dass dann die Gruppe ein normales P-Komplement hat. Das gilt allgemein. Das ist einer der großen P-Komplementsätze. Das mit den konjugierten Klassen von Elementen der Ordnung P, das lässt sich nicht so übertragen. Aber die andere Aussage schon. Wenn ich an denke, sage ich irgendwann nochmal was dazu an der Stelle im Beweis, worauf man da achten muss. So, wir können nochmal kurz überlegen, wenn unsere Gruppe G einfach und nicht arbisch ist, welcher der beiden Fälle kann dann eintreten und welcher nicht? Einmal gucken, vielleicht geht ja auch beides. Na, im zweiten Fall hat G ein normales Zweikomplement. In einer einfachen nicht arischen Gruppe bedeutet das dann, dass diese Gruppe nicht geben kann. Denn so ein Komplement zu haben, heißt ja, man hat da einen Normalteiler, der ist aber 1 oder die ganze Gruppe, gleichzeitig Teil 2 die Gruppenordnung und das passt dann nicht mehr zusammen. Deswegen ist B nicht möglich, wenn G einfach und nicht arisch ist, dann muss der erste Fall zutreffen, das ist ja auch genau das, was wir in der A5 sehen. Und dann hat man eine Information über die konjugierten Klassen von Involutionen. Gucken wir mal, was in A los ist. Normalisator, Modulo, Zentralisator bewirkt einen Automorphismus von S. Was ist denn die Automorphismengruppe von S? Na, wir haben gerade darüber gesprochen. S ist eine D4. Da kann man nur mit den drei Involutionen was machen, die da sind. Und das sind 3, die alle sozusagen gleichwertig sind. Das heißt, da kann ich eine volle S3 drauf machen. Ich kann 2 vertauschen oder auch alle 3. Das heißt, der Normalisator, Modulo, Zentralisator ist, ich mache mal so ein Zeichen, isomorph zu einer Untergruppe von. Darf ich das so schreiben? Ist es okay, wenn ich das in Zukunft als Abkürzung nehme? Wir brauchen das noch öfter. Isomorph zu einer Untergruppe von S3. Naja, kann es sein, dass da wirklich noch ein 2-Anteil sitzt? Das würde ja bedeuten, dass im Normalisator von S noch ein 2-Anteil vorkommt, der hier unten nicht ist. Aber das geht nicht, denn S ist arisch. S hat nur Ordnung 4. Das heißt, S liegt im eigenen Zentralisator. Der volle 2-Anteil der Gruppenordnung wird hier unten schon aufgeschnappt. Da kann jetzt nicht noch irgendwas dazukommen. Und deswegen ist das eine Untergruppe von S3, die höchstens C3 ist. Also höchstens zyklisch der Ordnung 3. Kann es dann eine triviale Gruppe sein? Nein, denn sonst werden wir eine halb B. Das heißt, diese Faktorgruppe hier ist zyklisch der Ordnung 3. Insbesondere gibt es ein Element im Normalisator, dessen Wirkung, also wie beschreibe ich das? Es gibt ein Element im Normalisator, das auf S so wirkt wie ein Dreizyklus. Das Element muss nicht Ordnung 3 haben. Es kann Ordnung 3 mal irgendwas haben und das andere Zeug macht mit den Involutionen einfach gar nichts. Aber es muss irgendwie so eine 3 vorkommen, die den Dreizyklus bewirkt. Und das heißt, dass es ein Element gibt, was die eine Involution auf die nächste und die wieder auf die dritte abbildet. Das heißt, sie sind alle konjugiert. Ich schreibe das mal so hin. Es gibt ein G im Normalisator von S, das einen Dreizyklus auf der Menge der Involutionen. Das sind ja die von 1 verschiedenen Elemente. Ich schreibe das mal so. S Raute bewirkt. Warum folgt daraus, dass alle Involutionen konjugiert sind? Naja, erstmal sind nur die 3 Involutionen in S konjugiert.
Aber wie komme ich jetzt zu Involutionen, die noch woanders in der Gruppe sind? Das ist auch ein Standardtrick, den müssen wir kennen, deswegen entwickeln wir den gemeinsam.
Also, ich will sehen, 2 Involutionen A und B irgendwo in der Gruppe sind zueinander konjugiert. So, Wenn die beide aus S kommen, bin ich fertig. Was mache ich, wenn die irgendwo rum?
Eine Intuition hat Ordnung 2. Wo liegt ein Element der Ordnung 2? Grundsätzlich. Wo finden wir Elemente von Ordnung P oder Untergruppen der Ordnung P oder sowas?
Noch drei Eselchen. Ja.
Ja, P-Sylow-Gruppe.
In der passenden Sylow-Untergruppe. So, das heißt, ich fange an mit meiner Intuition A und weiß, die liegt in einer 2-Sylow-Untergruppe. Okay. B auch. Jetzt habe ich also einen für A, den nenne ich jetzt Groß A. Und einen für B, den nenne ich Groß B. Und was mache ich jetzt?
Wie bringe ich die in Beziehung zueinander? Ja?
Ja, also die Sylow-Untergruppen sind ja konjugiert schon mal zueinander.
Okay, das heißt, ich kann Groß A auf Groß B konjugieren.
Ja.
Dann lande ich also jetzt, sagen wir mal, kleines g aus g, konjugiert mit Groß A auf Groß B. Dann liegt jetzt das kleine a hoch g in b, zusammen mit dem kleinen b. Und dann? Also, was haben wir bisher? A, B, Intuition. A liegt in A, B liegt in B. Jetzt gehen wir von A nach B mit einem konjugierenden Element G. Und deswegen haben wir jetzt A und B und B zusammen in B. Und B sieht aus wie S. Und dann? Ja, jetzt kommt die Idee von gerade, aber halt nicht für S, sondern für B. Die drei Evolutionen in B, von denen wir jetzt zwei sehen, sind konjugiert. Ich finde also irgendein H, was B normalisiert und was A hoch B auf B wirft. Und dann ist A hoch B mal H gleich B. Also sind die konjugiert in der großen Gruppe G. Und was war der Witz? Erst transportieren wir die Situation hinein in die gleiche Sylow-Untergruppe und dann argumentieren wir da. Und dieses Prinzip ist wichtig, deswegen habe ich mir Zeit genommen. Ganz häufig, wenn wir über Fusion reden, also über konjugiert oder nicht, dann machen wir das so. Wir transportieren alles, was wir irgendwie bewegen können, irgendwo hin, wo wir dann gemeinsam in einer Untergruppe schauen können, was da los ist. Und der Satz von Sylow ist da ein wichtiges Hilfsmittel, weil der eine Konjugiertheitsaussage ist, die immer funktioniert. Das ist einer der Gründe, warum der Satz von Sylow so wichtig ist. Es gibt haufenweise Leute, die sagen, damit fing die Gruppentheorie eigentlich an. Das davor war eigentlich Kombinatorik. Man guckt sich Elemente an, zählt und... Aber so richtig, Gruppentheorie fängt an mit dem Satz von Sylow, mit dieser Idee, dass man konjugieren kann, dass man deswegen Sachen in eine gemeinsame Untergruppe reinkriegt und da Dinge tun kann. Plus die Skizze da hinten, plus dass der Satz von Sylow steht. Okay, dann kommen wir jetzt zu B. Was ist in B los? In B, naja, es geht um einen P-Komplementsatz, das heißt, wir argumentieren so ähnlich, wie wir das vorher schon gemacht haben, in Kapitel 5 am Ende. Zunächst mal wissen wir, S ist Abelsch, liegt also im Zentralisator, das ist auch der Normalisator und dann kann man mit Schulz-Hassenhaus da wieder so ein Komplement finden. S liegt im Zentralisator, das ist der Normalisator. Jetzt gucken wir uns den Normalisator an. Da liegt S drin als Normalteiler und es ist ein Hallscher Normalteil, denn S ist eine Sylow-Untergruppe, das heißt, die Ordnung von S und der Index von S da drin sind Teil davon. Dann kommt Schulz-Hassenhaus und sagt, okay, dann finden wir ein Komplement. Nennen wir das K. Schulz-Hassenhaus existiert ein Komplement K zu S im Normalisator von S. Kann man das alles noch ein bisschen verbessern. Normalerweise hat man ja bei einem Komplement K Normalseite von S gleich S mal K und der Durchschnitt ist 1. Jetzt machen wir es noch ein bisschen besser. S liegt im Zentrum von Normalseite von S, denn jedes Element hier drin zentralisiert S und S liegt da drin. Deswegen liegt es im Zentrum. Das heißt also, dass S viel stärker ist als ein Normalteiler. S zentralisiert jede Untergruppe. Dadurch wird dann dieses Komplement K selbst zu einem Normalteiler, denn es normalisiert sich selbst und wird von S normalisiert. Jetzt haben wir also S und K, beide sind Normalteiler, der Schnitt ist 1, das heißt, wir haben auf einmal ein direktes Produkt stehen. Jetzt kann ich wieder mir die Kommutatorgruppe angucken. Ich möchte wissen, was passiert, wenn ich die Kommutatorgruppe davon bilde und mit S schneide. Na, wir sehen hier, das kommutiert. Das heißt, wenn ich Kommutatoren bilde, kann ich gucken, was passiert in den einzelnen Teilen. In S passiert nichts, S ist addisch. Alle Kommutatoren, die ich hier bilden kann, landen in K. Und K geschnitten in S ist 1. Deswegen ist die Kommutatorgruppe davon geschnitten mit S gleich 1. Na, und das heißt, mit dem Argument aus Korrelat 5.7a, dass man auch die Kommutatorgruppe von ganz G mit S trivialen Schnitt hat. Dann kommt Satz 5.6. Dieses Argument haben wir tatsächlich fast genauso schon gesehen. Jetzt kommt Satz 5.6 und da stand ganz viel Zeug drin. Da kriegen wir raus, ich kann G schreiben als O2' von G mal X. Nur gezeigt, dass es ein normales 2-Komplement gibt. Und haben wir da irgendwo die Primzahl 2 benutzt? Ich glaube nicht. Du kannst ja mal durchgehen. Wir ersetzen 2 durch P und nehmen nur diese Voraussetzung Zentralisator gleich Normalisator und gucken uns das einmal an. Das stimmt immer noch, denn S liegt ja immer noch da drin, also da drin, insbesondere ist S immer noch addisch. Die Größe ist sogar egal, kann irgendeine P-Gruppe sein. Hauptsache Süder. Schulz-Hassenhaus können wir anwenden, hat nichts mit der Primzahl zu tun. Dieses Argument mit dem Zentrum und so hat nichts mit der Primzahl zu tun, das funktioniert alles für beliebige Primzahlen P und auch für größere P-Sylow-Untergruppen. Das schreibe ich hier mal als Infobox hin. Allgemein haben wir gezeigt, und das findet man als separaten Komplementsatz dann formuliert in Büchern wie Kurzweil-Schermach oder so. Raus. Jetzt habe ich da aber etwas anderes stehen. Ich habe da ja auch noch stehen, dass es 3 Klassen von Involutionen gibt. Wie sehen wir das? Na, eine Möglichkeit ist, dass man sich das hier anguckt und sagt, gut, angenommen, alle Involutionen werden konjugiert.
Dann finde ich da also jetzt immer so konjugierende Elemente und dann kann ich das alles in die Faktorgruppe schieben und dann muss da die Konjugation ja immer noch funktionieren. Konjugieren und Faktorgruppe verträgt sich. Okay, gucke ich mir die Faktorgruppe jetzt an. Ich nehme die Modulo O2-G. Die ist aber isomorph zu S. Denn, schreibe ich doch mal hin. Schließlich. Was ist G Modulo O2' von G? Na, das schreibe ich einmal aus. O2' von G mal S Modulo O2' von G. Dann kommt irgendein Isomorphiesatz und sagt, das ist isomorph zu S Modulo S geschnitten damit. Aber aufgrund der teilertrennenden Ordnung ist das einfach S. Das hier, das triviale Abschnitt. Nochmal, wir fangen in G an. Nehmen an, wir hätten hier Elemente, die ein Element, das eine Evolution von S auf eine andere konjugiert. Dann gehe ich in die Faktorgruppe, da kann ich die Konjugation auch machen. Die Faktorgruppe ist aber isomorph zu S. Das ist arisch, da gibt es keine Konjugation. Jedenfalls keine interessante. Also geht es nicht. Ich kann nicht in der Ursprungsgruppe eine Evolution von S auf eine andere konjugieren. Ja, aber dann kann ich auch nicht nur eine Klasse von Evolutionen haben, sondern habe ich mehrere. Und wie komme ich auf drei? Naja, ich kriege immer eine konjugierte Klasse pro Element in S. Denn über den Satz von Sylow ist dieses Element ja immer zu genau einer Evolution in den ganzen anderen Sylow-Untergruppen konjugiert. Das ist die erste Klasse. Dann nehme ich die zweite Evolution in S, kriege die zweite Klasse. Und dann habe ich noch die dritte. Tatsächlich ist das Argument, wenn wir alle Profis wären und wir würden über sowas gar nicht mehr nachdenken, dann würde ich sagen, hier sehe ich drei konjugierte Klassen von Evolutionen, also muss ich da hinten auch 30. Und das ist dann extrem verkürzt, weil da ganz viel Hologramm hintersteckt. Aber das ist die Idee. Ich fange an mit der Faktorgruppe, überlege mir da die konjugierten Klassen, dann kann ich Rückschlüsse ziehen auf die Ursprungsgruppe. War hoffentlich ein erster kleiner Einblick, wie man mit Normalisatoren und mit Konjugiertsein und mit den Permutationen, die man da innerhalb der Gruppe bewirkt, argumentieren kann. Das kommt wirklich vor, wir haben da oben die A5 gesehen, wenn wir jetzt andere ähnliche einfache Gruppen suchen mit solchen sehr kleinen, die EDA2-Sylow-Untergruppen, dann stoßen wir auf die PSL2Q für gewisse Kongruenzen von der Primzahl P, die beim Körper Q mit Co-Elementen die Charakteristik ist. Das kann man alles nachgucken. Das sind immer die EDA-Gruppen, die zwei Sylow-Untergruppen von PSL2Q, aber manchmal sind es halt diese kleinen und manchmal sind es große mit genau einer zentralen Evolution. Was noch? Ja, also Unterschiede haben wir schon gesprochen, dann kann ich das eigentlich an der Stelle schon schließen. Und als nächstes kommt Bemerkung 6.3. Wenn das klappt nachher mit Lukas und dem Projekt, dann sehen wir die Begründung für Bemerkung 6.3 heute im Anschluss an die Vorlesung in der Übung. In Bemerkung 6.3 fasse ich also jetzt Zeug zusammen über die EDA-Gruppen. Und da wir uns gerade angeschaut haben, was passiert, wenn die EDA-Gruppen klein sind, konzentrieren wir uns jetzt auf größere. S eine EDA-Gruppe der Ordnung, möchte ich da irgendwie noch die Ordnung genauer angeben? Nö, ich glaube nicht. Bei S eine EDA-Gruppe, eine Zweigruppe der Ordnung der Knochen, also 2 und N und N ist mindestens 3. Also eine EDA-Gruppe, die eine Zweigruppe ist und gleichzeitig soll es Ordnung mindestens 8 haben. Und was gilt denn alles? noch brauchen. Nein, wir gucken ja später auf Untergruppen und Faktorgruppen. Was passiert denn da eigentlich? Was für Untergruppen bzw. Faktorgruppen hat so eine Diätergruppe? Untergruppen kennen wir. Zyklisch oder Diätergruppen. Faktorgruppen, muss man tatsächlich mal kurz überlegen, kommt raus auch zyklisch oder Diätergruppen. Vorhin kurz über die Struktur gesprochen, Stichwort zyklischer Normalteiler vom Index 2. Der zyklische Normalteiler vom Index 2 hat jetzt mindestens Ordnung 4 und jede zyklische Untergruppe von S, die Ordnung mindestens 4 hat, muss in diesem zyklischen Normalteiler drin liegen. Auch das muss man sich nochmal kurz überlegen, warum das so ist. Zyklische Untergruppen wissen dann auch über Elemente. Wenn ich in S ein Element der Ordnung 4 oder größer sehe, dann weiß ich, wo das liegt. Das liegt in diesem zyklischen Normalteiler von Index 2. Wir haben über konjugierten Klassen von Involutionen geredet. Vorhin haben wir mal geguckt in der D8. Haben wir gesehen, na, die eine Involution unten im Zentrum, die sagt jedenfalls speziell, die kann innerhalb von S nicht noch zu irgendeiner anderen Involution konjugiert sein. Tatsächlich stellt sich heraus, dass wir innerhalb der Gruppe drei Klassen von Involutionen haben. Das heißt, bei der D8, da haben wir diese fünf Involutionen und die verteilen sich auf drei Klassen. Vorsicht, in dem Moment, wo man die Gruppe vergrößert, kann von außen noch mehr Konjugationen dazukommen, die aber innerhalb der Gruppe S nicht realisiert werden kann. Und insbesondere bitte ich zu beachten, dass wenn ich hier über diese drei Klassen spreche, die eine langweilige Klasse da mit dabei ist. Also die, die aus der einen zentralen Involution besteht. So, dann kann man sich noch angucken, elementarische Untergruppen der Ordnung 4. Warum ist das vielleicht noch interessant? Naja, bei den zyklischen Untergruppen, die groß sind, wissen wir Bescheid. Da gibt es nur eine. Und alle großen zyklischen Untergruppen liegen da drin. Aber es gibt durchaus mehrere kleinere Diätergruppen da drin. Und insbesondere gibt es da mehrere elementarische Untergruppen der Ordnung 4. Ich male mal für die 8, wie das aussieht. Hier ist die ganz große D8. Jetzt habe ich hier von Index 2 eine zyklische Untergruppe der Ordnung 4, schreibe ich mal so. Dann kommt hier das Zentrum der Ordnung 2 und hier kommt die triviale Untergruppe. So, was habe ich jetzt weiterhin? Na, dieses Zentrum liegt in mehreren elementarischen Untergruppen der Ordnung 4, tatsächlich in 2. Das heißt, ich habe jetzt hier nochmal sowas. Und die bilden dann zusammen eine V4 sozusagen. Ich mache in Anführungsstrichen V4, weil wir alle uns was darunter vorstellen können, denke ich. Das gleiche finde ich hier drüben auch nochmal, denn ich brauche noch fünf Elemente der Ordnung 2. Ich habe jetzt 1, 2, 3, ich brauche noch 2. Die liegen quasi auf der anderen Seite und benehmen sich genauso. So, noch eine V4. Der L10, das ist der Untergruppenverband von D8 und es gibt viel spannende Forschung dazu. Wer mehr wissen möchte, möge mich fragen. Nicht jetzt, andere Vorlesungen. 1, 2, 3, 4, 5 Involutionen, 1, 2, 3 Untergruppen der Ordnung 4, aber sehr unterschiedlich. Diese hier ist charakteristisch und zyklisch die einzige großzyklische Untergruppe. Diese beiden hier, da kann man sich noch vorstellen, dass die vertauscht werden. Oder so. Die haben die gleiche Struktur, da gibt es nicht nur eine von. In dem Moment, wo es mehrere Sachen gibt von der gleichen Struktur, kann man sich immer vorstellen, dass da irgendwas kommt, von innen oder von außen, und da was vertauscht. Das heißt, da ist vielleicht noch Spiel. Und jetzt ist die Frage, wenn es so größer wird, wie sieht das dann aus? Wie viele Möglichkeiten gibt es, solche elementarischen Untergruppen zu bauen?
Immerhin kriegt man ja immer mehr Involutionen. Richtig? Es sind ja immer die Hälfte der Elemente plus eins Involutionen. Das sind viele. Die kann man theoretisch auf viele, viele von diesen elementarischen Untergruppen verteilen.
So, und was wir festhalten wollen, ist, von diesen elementarischen Untergruppen der Ordnung 4 gibt es in der DEL-Gruppe S immer zwei konjugierten Klassen. Das ist der Spezialfall, wo es halt wirklich genau zwei gibt. Das heißt, sie sind innerhalb der D8 auch nicht konjugiert. Wir können uns gleich nochmal klar machen, warum. Aber in dem Moment, wo die Gruppe größer wird, kann man sich die Frage nochmal ernsthaft stellen. S besitzt zwei konjugierten Klassen von elementararischen Untergruppen der Ordnung 4. So, werden wir nachher noch was hören von Lukas. Warum können die hier nicht konjugiert sein, die beiden? Welchen Index haben denn diese beiden V4-Typ-Untergruppen in der DA? Meine Ausrechnung, hier oben haben wir 8 Elemente. Das sind 4, das sind auch 4, das heißt, der Index ist jeweils 2. Was wissen wir über Untergruppen vom Index 2? Immer. Algebra oder so. Oder vielleicht sogar lineare Algebra.
Ach so, was wissen wir?
Das sind Normalteiler.
Richtig, Untergruppen von Index 2 sind Normalteiler.
Und deswegen war in dem Moment, wo uns hier der Index klar war, auch klar, dass man hier nicht innerhalb der D8 die eine auf die andere kombinieren kann. Wenn das passiert, dann muss es in einer größeren Gruppe passieren. Okay. Und zum Schluss, ach, jetzt habe ich den Verband schon hingemalt, prima. Zum Schluss halten wir noch fest, was wir über die Automorphismengruppe von S wissen. Das ist nämlich immer eine 2-Gruppe. Und wir halten fest, dieser große zyklische Normalteiler ist charakteristisch. Die Automorphismengruppe von S muss den normalisieren. Das wird bestimmt später auch nochmal wichtig. Und spätestens hier merken wir, ich meine, klar, zwischendurch auch schon, aber hier merken wir nochmal, warum die Voraussetzung wichtig war, dass S nicht zu klein ist. Denn bei der kleinen DEL-Gruppe mit nur 4 Elementen, da wissen wir, dass das falsch ist. Da ist die Automorphismengruppe keine 2-Gruppe. Das sehen wir in der 4. Okay, das war ganz viel
Basiswissen über die DEL-Gruppen.
Jetzt kommen wir zur Definition einer D-Gruppe. Bei dieser Notation und dieser Bezeichnung bleibe ich bei Bender und bei seiner Arbeit, aus der ganz viel von dem kommt, was ich jetzt in dieser und den nächsten Vorlesungen erzähle. Ah, eigentlich haben Definitionen, glaube ich, bei mir keine Nummer. Egal, dieser hat eine, kommen wir uns durcheinander. Nächstes mehr. Das ist fast Notation eher. Okay. Eine endliche Gruppe D heißt D-Gruppe, genau dann, wenn sie gewisse Struktureigenschaften hat, die ich gleich hinschreibe. Thank you.
erste Eigenschaft. Die zwei Süderfuntergruppen von D sollen zyklisch oder die Edergruppen sein. Von G. Eigentlich wollen wir darüber was sagen. Es könnte aber sein, dass es nicht ganz passt und dass wir da oben noch ein kleines Stückchen abschneiden müssen. Deswegen male ich da mal ein N, dass ich den Beitrag brauche. Das ist der Normalteil von G und dann in dem Fall interessieren wir uns für diese Faktorgruppe. So, und was soll da jetzt los sein? Möglichkeit 1. Diese ganze große Faktorgruppe ist einfach ein Zweigel. Das heißt, wir sehen da die Struktur von einer Zwei-Süderfuntergruppe S. G hat ein normales Zwei-Komplement und dann denkt man sich so, ja, okay, viel mehr muss ich eigentlich nicht wissen. So, das ist der langweilige Fall, wenn man so will. 1. G und 2 Strich von G ist eine Zwei-Gruppe und dann weiß man, die ist isomorph zu einer Zwei-Süderfuntergruppe und dann weiß man das. So. Nächster Fall. Vielleicht ist das keine Zeitgruppe, sondern da ist irgendwas Lustiges los. Und dann ist ein Fall, der hier passieren kann und der mit der Struktur der zwei Süderfuntergruppen zusammenpasst, dass diese Faktorgruppe hier isomorph zu A7 ist. Schreibe ich mal so, ist isomorph zu A7. A7 hat eine Dieder zwei Süderfuntergruppe, ist also eine Gruppe, die wir später mal, wenn wir uns so Richtung Klassifikation bewegen, erwarten. Und das heißt, wenn wir uns später Gruppen angucken mit die Eder zwei Süderfuntergruppen, dann erwarten wir, dass da solche Möglichkeiten rauskommen wie, naja, modulo ein normaler ungerader Ordnung, das ist eigentlich nur Asyl. Warum nicht? Naja, aber wir wissen ja, die PSL2Qs haben auch die Eder zwei Süderfuntergruppen, das heißt, die muss man da eigentlich auch noch irgendwie sehen. Ja, da, das schreiben wir jetzt hin. Und das ist der Fall, wo es eben sein kann, dass man da oben noch so ein bisschen sogenannte Dekoration hat. Das heißt, die Gruppe, für die man sich interessiert, sitzt eigentlich hier so schön dick und breit in der Mitte. Und dann kann es sein, falls es eine PSL2Q ist, dass da oben noch so ein irgendwas Kleines oben drauf ist, was auf der PSL2Q noch Automorphismen macht. Aber was mit der Zwei-Struktur nichts mehr zu tun hat. Das heißt, das sieht dann so aus. Das ist immer oder es existiert ein Normalteil N von G mit ungeradem Index. Das heißt, die zwei Strukturen haben nichts zu tun. Und O2' von G soll da drin liegen. Das heißt, das Bild ist wirklich so, wie ich das hier gemalt habe. So, das heißt, das da oben, das ist ungerade. Sprich, wir sehen hier bis auf Isomorphie genau unsere zwei Süderfuntergruppe S von ganz G. Und jetzt müssen wir halt sagen, wie soll diese Faktorgruppe aussehen dürfen. Und diese Faktorgruppe soll aussehen wie PSL2Q oder vielleicht noch PGL2Q. Denn die Struktur dieser beiden Gruppen unterscheidet sich nicht doll. Da kommt immer mal vielleicht so ein Faktor 2 irgendwo dazu. Aber ganz viel verhält sich ähnlich.
weshalb wir dann in Zukunft auch meistens dann nur hier in der PSL2Q argumentieren und dann sagen, ja, der PDL ist halt so ähnlich. Insbesondere verlieren wir nichts, wenn wir für die grobe Anschauung uns vorstellen, dass die Gruppe G folgendermaßen aussieht. Unten ist ein Normalteil auf ungerader Ordnung, der darf beliebig groß sein. Und die Faktorgruppe ist dann im Ende eine Zweigruppe oder, wenn es keine Zweigruppe ist, dann können wir uns das im Wesentlichen vorstellen wie A7 oder PSL2Q. So, wenn wir uns das so vorstellen, machen wir wenig falsch. Okay, wie sieht denn jetzt eine einfache nicht-arische D-Gruppe aus? Einmal kurz sacken lassen. Einfache nicht-arische D-Gruppe. Da kann die Zwei-Süder-Untergruppe schon mal nicht zyklisch sein, das haben wir geklärt. Das heißt, von diesen beiden Fällen muss immer der Eder-Gruppenfall auftreten. G-Modulo O2' von D kann dann auch keine Zwei-Gruppe sein, sonst hätten wir ein normales Zwei-Komplement und das geht ja nicht mit einfach und nicht-arisch. Das heißt, eins passiert nicht, in Wirklichkeit können nur zwei oder drei passieren. In dem Moment, wo 2 die Gruppenordnung teilt, und das muss es, kann O2' von G dann auch gar nicht mehr da sein. Das heißt, dieser Teil hier unten ist im Bild überhaupt nicht da. Und die ganze Gruppe ist auf einmal A7 oder PSL2Q. Was anderes geht nicht. Und das ist auch wichtig, die einfachen nicht-arischen D-Gruppen, die kennen wir. Die sind jetzt A7 oder PSL2Q. So. Und Ziel ist jetzt... Was ist das Ziel? Wie kommt man zu diesen komischen Linien? Eigentlich wollen wir einen Satz zeigen, der ungefähr folgende Bauart hat. Sei G eine endliche Gruppe, die zwei Düdorf-Untergruppen von G seien die Eder-Gruppen, vielleicht noch mit der Einschränkung der Ordnung mindestens 8, dann sieht G folgendermaßen aus. Und wir wollen dann darauf hinaus, dass die Struktur von G so ist, wie das da steht, bei den D-Gruppen. Insbesondere wollen wir darauf hinaus, dass wenn G einfach und nicht arisch ist, dass dann nur A7 und PSL2Q übrig bleiben. Und um das zu zeigen, ist die Strategie, dass man sich ein minimales Gegenbeispiel hernimmt, also eine Gruppe mit solchen, die Eder 2 Düdorf untergruppen, die aber nicht diese Struktur hat. Und dann macht man sich irgendwie klar, naja, so und so, und dann vererbt sich irgendwas auf Untergruppen und Faktorgruppen, dann weiß man aus der Bemerkung, die zwei Süddorf-Untergruppen in den Untergruppen und Faktorgruppen sind zyklisch oder die Eder-Gruppen. Das heißt, da kommt man automatisch zu dieser D-Gruppenstruktur. Denn wenn G ein minimales Gegenbeispiel ist, dann muss ja der Satz, den wir zeigen wollen, in den echten Untergruppen und Faktorgruppen wahr sein. Das heißt, dann kommt man genau auf die Struktur. Das ist die Motivation für die Definition von D-Gruppen. Das sind die Gruppen, die da einfach rumlaufen. Wenn wir in einem minimalen Gegenbeispiel sind zu dem Klassifikationssatz, den wir eigentlich zeigen wollen. Heißt also, dass wir jetzt damit anfangen, ein bisschen was über D-Gruppen zu verstehen. Und erst danach komme ich dann mit dem fetten Satz und sage so, jetzt minimales Gegenbeispiel, bla bla bla, ganz viel Notation. Und dann können wir zurückgreifen auf Dinge, die wir hier vorher bewiesen haben. Und das ist dann erst der Anfang. Nur für den Fall, dass wir dachten, wir hätten jetzt nichts mehr vor. Soweit? Hat es ein bisschen Sinn ergeben, was ich erzählt habe zur Motivation, warum wir uns das jetzt angucken? Dann wische ich mal. Ich finde es ganz charmant, dass wir jetzt etwas miterleben oder so ein bisschen künstlich durchleben, was typisch ist für die Zeit, als es richtig losging mit der Gruppentheorie. Irgendwann ging es halt los, dass es lange arbeiten gab. Es gab große Sätze, minimales Gegenbeispiel und dann geht's los, dann kommen Seiten und Seiten und Seiten und Seiten mit Fallunterscheidungen und Zeug. Das kannte man vorher so nicht. Und auch wir kennen das ja noch nicht alle und deswegen ist es jetzt ein bisschen so, als wären wir dabei gewesen. So, was sind denn die Zutaten? Abgesehen von diesem D-Gruppenzeug, da habe ich gerade erklärt, wie es reinkommt in das Geschehen. Was noch? Das Odd-Order-Theorem, Herr Thompson, also das Gruppen von ungerader Ordnung auflösbar sind. Das werden wir jetzt einfach immer glauben. Teil von der Operation. Gut, dass wir das in Gruppentheorie 1 gemacht haben.
Wissen über die Struktur von A7 und PSL2Q. Da haben wir uns schon ein bisschen was angeguckt. Ein bisschen mehr müssen wir jetzt noch aufschreiben, einfach nur damit wir es nochmal im Gedächtnis haben und dann später zitieren können. Und Wissen über F-Stern und Komponenten und solche Sachen. Wie gut, dass wir das in Gruppentheorie 1 gemacht haben. Wir können also auf ganz viel Bekanntes zurückgreifen. Noch ein paar historische Anmerkungen. Der Satz, auf den es dann später hinausläuft, wird normalerweise als Satz von Bornstein-Walter bezeichnet. Und ab 1962, würde ich sagen, wurde der bewiesen. Die beiden haben das als Team gemacht. Das sind insgesamt drei Arbeiten, die im Journal of Algebra erschienen sind. Die erste im Journal of Algebra 2, ich habe geguckt, ich glaube, ich besitze das nicht, ich besitze Journal of Algebra 1, aber Band 2 habe ich, glaube ich, nicht. Aber man kann da reingucken und ich glaube, dass diese drei Arbeiten sogar alle in dem gleichen Journal, also im gleichen Band erschienen sind, aber es ist halt aufgeteilt. Ja, Vorarbeiten begannen schon deutlich früher und dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis dann nochmal mit anderen Methoden daran gearbeitet wurde. Und da sind dann die Namen Bender und Glaubermann zu nennen im Wesentlichen. Da ging es nämlich damit lokale Analyse los. Das ist das, was wir hier jetzt machen werden. Dann gibt es noch einen charaktertheoretischen Teil, den werde ich nur zitieren. Da werde ich sagen, hier so und so, bitte glauben. Und da können dann Leute, die das wollen, sich reinlesen. Und da kann man bestimmt irgendwas Interessantes mitmachen, wenn man eine Darstellungstheorie gehört hat. Und die Methoden, die da im lokalen Teil passieren, die sind teilweise inspiriert von dem, was Bender vorher gemacht hat, nämlich zu Gruppen mit Abelschen Zweisylow-Untergruppen. Das war 1970. Das heißt, wenn ich jetzt so zurückdenke, wie sich das wahrscheinlich entwickelt hat, und man sieht es auch ein bisschen, wenn man die Arbeiten liest, dann gab es halt Resultate über Gruppen mit Abelschen Zweisylow-Untergruppen. Das wurde irgendwie gemacht und dann kam Bender und hat gesagt, ich mache das jetzt nochmal anders. Und da sieht man zum ersten Mal diese typische, also für ihn in dem Kontext typische Argumentation mit Komponenten, mit F-Stern und mit Infektionen, was wir aus P hoch Alpha Q Beta kennen. Und dann kam sowas Ähnliches halt 10 Jahre später nochmal. Und man sieht schon, er konnte teilweise sich auf Resultate berufen von der Arbeit 10 Jahre vorher, aber manches musste auch nochmal ein bisschen anders gemacht werden und wie die Methode angewandt wird, ist eben auch nicht ganz genau gleich. Und das sollte dann später zu einer Methode werden, die man dann Bender-Methode genannt hat und immer noch nennt. Darauf geht es zurück. Abelsche und die Eder zwei Sylow-Untergruppen. Da sind wir jetzt dabei. Und ab jetzt sei wieder G einfach eine endliche Gruppe. Wir beweisen dann mal 6, 6. Hier spielen wir mit Involution. Und seien D und H irgendwelche Gruppenelemente. Jetzt zeigen wir ganz viel Zeug. Die Ordnung des Produktes G mal Y ist 2. Genau dann, wenn die beiden Elemente verschieden sind und wenn Y G invertiert. Werden. Dann ist immer das gemeint, also dass dann bei Kombination das Inverse rauskommt. Invertiert werden. Und falls zusätzlich noch und wir haben ja gesehen, Involutionen sind in diesem Kontext irgendwie wichtig. Wir haben uns damit beschäftigt, wie ist das, haben wir die Edergruppen, bla bla bla. Rumspielen mit Involutionen passiert uns deshalb noch öfter. Fangen wir an mit Teil A und mit der Richtung von links nach rechts.
Ordnung von dy gleich 2. Nein, wenn g gleich y wäre, y hat ja selber Ordnung 2, ist eine Evolution, dann wäre g mal y selber 1, dann wäre die Ordnung 1 und nicht 2. Das ist also gy ungleich 1, also g ungleich y. Hier benutze ich das y Ordnung 2. Das ist der erste Teil. Jetzt brauchen wir noch das mit dem Invertieren. Naja, was ist denn dy? Das ist y dy y. Y hoch minus 1 und y sind ja dasselbe. Und warum ist es g hoch minus 1? Naja, weil aus dem, was hier vorne steht, folgt, dass gy mal gy gleich 1 ist. Das heißt, wenn ich dieses g jetzt von links daran multipliziere, steht da gy und gy gleich 1. Na, umgekehrt sieht das dann ähnlich aus. Und ich multipliziere von links mit g. Möchte ich das von links machen? Ja, von links mit g. Jetzt ist 1 gleich g. G y, schreibe ich das aus. Y hat Ordnung 2, ist also zu sich selbst invers. G y, g y. Das heißt, dieses Element hat jetzt höchstens Ordnung 2. Wenn es Ordnung 1 hätte, wäre g gleich y, ist es aber nicht. Und daher ist die Ordnung von g gleich 2. Diese Konjugationstricks, die muss man alle einfach 100.000 Mal gesehen haben und hingeschrieben haben und dann kann man die irgendwann aus dem Hut zaubern, wenn man sie braucht. Genauso bei Teil b. Sei y ungleich 1, das heißt, g und y sind verschieden. Dann wissen wir jetzt aus a, dass die Ordnung von gy gleich 2 ist, denn in der Voraussetzung steht, g und h werden von y invertiert. Insbesondere wird g von y invertiert. Und dann folgt daraus hier, wenn ich in diese Richtung laufe, dass die Ordnung von gy gleich 2 ist. Was macht gy, wenn ich h mal g hoch minus 1 damit konjugiere? Das ist ja das, worum es eigentlich geht. Also wenden wir es einfach mal an. H mal g hoch minus 1 und das Ganze konjugiert mit gy. Ja, dann rechnen wir jetzt einfach vor die los, da passiert gar nichts Spannendes. Gy hoch minus 1 in Klammern mal h, g hoch minus 1, g, y, das habe ich jetzt einfach mal so alles hintereinander geschrieben. Dann kann ich das hier vorne auflösen. Y hoch minus 1, g hoch minus 1, aber y ist ja für sich selbst invers, können wir dann gleich schon das minus 1 weglassen. G hoch minus 1, h, hier in der Mitte kürzt sich was weg, dann bleibt hier h, y übrig. Das schreibe ich jetzt anders. Ich konjugiere doch jetzt g hoch minus 1 mal h mit y. Konjugation ist ein Gruppenhomomorphismus, also kann ich das schreiben als g hoch minus 1 hoch y mal h hoch y. Richtig? Da habe ich einfach nur in der Mitte nochmal y eingefügt, sozusagen. Jetzt benutze ich die Voraussetzung, y invertiert g und h. Das heißt, g hoch minus 1 hoch y ist g und h hoch y ist h hoch minus 1. Und das hier ist h mal g hoch minus 1 hoch minus 1. Das heißt, wir haben gezeigt, dass dieses Element von gy invertiert wird.
das war jetzt schon, ich denke, das passt ganz gut. Hier kommt jetzt noch ein Lemma, was sich ähnlich anfühlt. Man hat das Gefühl, dass man so ein bisschen hin und her rechnet und rummanipuliert. Es passiert eigentlich nicht so viel Spannendes, aber am Ende kommen tolle Sachen raus. Das ist, glaube ich, ganz gut geeignet, um jetzt die Vorlesung abzuschließen. Es ist auf jeden Fall länger als das, was wir gerade gemacht haben. Und da passieren jetzt Dinge, die wirklich besonders sind für die Primzahlzahl und speziell für Elemente der Ordnungszahl. Oder gibt es vorher noch Fragen? Da wir gleich so ähnlich rumtüdeln, ist jetzt ein guter Moment, um einmal nachzufragen, falls irgendwas zu schnell war. Okay, wenn wir es jetzt sehen. Gut, G ist immer noch unsere endliche Gruppe und wir fangen jetzt an mit einer Untergruppe X von G und X soll ungerade Ordnung haben. Und jetzt brauchen wir noch eine Involution, die X normalisiert. Wenn ich jetzt fies wäre, würde ich sagen, Involutionen können auf gruppenungerader Ordnung nicht so viel Spannendes machen. Das tut denen Unrecht, aber ein bisschen ist es so. Wir können ziemlich genau beschreiben, was das T jetzt in der Wirkung, in seiner normalisierenden Wirkung auf X machen kann. Dafür brauche ich Notationen. Ich möchte nämlich bezeichnen mit groß I unten X von T. Diejenigen Elemente in X, die von T invertiert werden. Bei Konjugation. Dann werden die folgenden drei Aussagen. Zunächst mal kann ich diese Menge, die ist T, anders schreiben. Das ist nämlich einfach eine Menge von Konjugatoren. Ist ja nur eine Menge da. Es gibt keinen Grund zu denken, dass es eine Untergruppe ist im Allgemeinen. Okay, dann kommt Teil B. Das ist eine Faktorisierung und wenn wir uns kurz zurückerinnern an teilerfremde Operationen, genau, oh ja, das nehme ich zum Motivation. Teilerfremde Operationen sagt doch jetzt, x ist der Zentralsatz in x von t mal diese Kommutatoren. Teilerfremde Operation, richtig? X hat ungerade Ordnung, T ist Element der Ordnung 2, teilerfremd, zack, fertig. Na, und das verbessern wir jetzt sozusagen, indem wir diese Kommutatorgruppe hier ersetzen durch die Menge der von T invertierten Elemente. Das ist also eine noch genauere Beschreibung und das wird so ein bisschen motiviert dadurch und durch Teil A. B sieht also jetzt so aus: X ist Zentralisator. Und der Schnitt ist trivial. Na gut, das ist jetzt nicht so überraschend, denn ein Element ungerader Ordnung kann schlecht gleichzeitig zentralisiert und invertiert werden. Aber gut. Und das hier ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, denn das ist eben nicht mal eine Untergruppe im Allgemeinen. Das heißt, wenn ich da so eine Faktorisierung hinschreibe, ist es schon ziemlich gefährlich. Ich meine damit, dass man jedes Element aus X schreiben kann als etwas, was von T zentralisiert wird, mal etwas, was von T invertiert wird. So ist es zu lesen. Und das ist eine ziemlich starke Aussage. Im Vergleich dazu ist es nochmal eine ganze Ecke konkreter. Und jetzt schauen wir uns den Fall an, wo dieses IXT vielleicht doch mal eine Untergruppe ist. Kann ja sein. Zum Beispiel, falls es A ist. Oder so. Und tatsächlich ist das genau dann der Fall. Falls IXT eine Untergruppe ist, dann ist das eine arische Untergruppe.
jetzt kommt der Witz. Das ist dann ein arischer Normalteiler. Das muss man sich irgendwie auch noch klar machen, warum das ein Normalteiler ist. Worauf wir hinaus wollen dann ist, dass dieses Ding in der Fitting-Gruppe von X liegt. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen was zu tun. Mein Ziel ist, dass wir alles hinkriegen, aber ich muss mal schauen. Hier stehen jetzt sehr, sehr, sehr viele Details und ich gucke sie einfach zwischendurch an, um herauszufinden, ob sie genauso viele Details brauchen wie ich oder weniger oder mehr. Ich habe hier an einigen Stellen sehr genau gerechnet. Das war der Quelle sehr kurz teilweise. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Keine D-Gruppen. Einfach so. Stimmt immer. Also einfach eine spannende Ergänzung zu dem Zeug, das wir schon wissen über Teilerquantenoperationen. So, ich möchte ich möchte eigentlich erstmal ein bisschen Zeug allgemein machen. So ein bisschen rumrechnen. Und dann purzeln nacheinander die Sachen da raus. Also man hat das Gefühl, man beweist eigentlich zuerst B. So ging es mir, als ich das aufgeschrieben habe. Okay, ich mach's mal so. Ich habe das mehrmals umgeschrieben und mir bestimmt was dabei gedacht. Wir fangen an mit einem Kommutator und überlegen uns, das gehört tatsächlich zu Teil A. Wir fangen an mit der Richtung von rechts nach links. Wir zeigen, dass all diese Kommutatoren invertiert werden. Das ist einfach. Das können wir einfach hinschreiben. So. Warum liegt dieses Y, was ich so definiert habe, überhaupt in X? Na, ich habe hier ein Element aus X, kommutiert mit T, das heißt, das hat jetzt die Gestalt X hoch minus 1 mal X hoch T. T normalisiert X. Deswegen liegt das, was da rauskommt, wieder in X und deswegen ist es okay, dass ich angefangen habe mit XY in X. Ich möchte jetzt zeigen, dass Y von T invertiert wird und das ist auch nicht schwierig. Wir schreiben uns das einfach hin. Y von T ist ja einfach dieser Kommutator hoch T. Dann schreibe ich mir das einmal hin, was das alles ist. T x hoch minus 1, T hoch minus 1, aber T ist eine Involution, also das ist weg, xt. Dann noch ein T von hinten von der Konjugation. Dann fällt hier schon was weg. Dann sehe ich hier jetzt also T x hoch minus 1, T x. Das ist t mal t hoch x oder anders gesagt x hoch minus 1 konjugiert mit t, x. Das sieht für mich aus wie ein Kommutator. Und das ist das Inverse von dem Kommutator, mit dem wir angefangen haben. Ach so. Deswegen wird Y invertiert. Also hier darf man wirklich einmal hingucken, um das zu sehen. T x hoch minus 1 t x. T ist dasselbe wie t hoch minus 1. Und deswegen ist das erste hier, wenn man das weglässt, hier ist eine Involution, diese ersten vier zusammen ergeben diesen Kommutator. Und man invertiert Kommutatoren, indem man die Einträge umdreht. Deswegen passt es dann so. Das heißt also, wir haben bei A jetzt rechte Seite liegt in linker Seite. Und jetzt könnte man denken, okay, wir fangen links an und basteln irgendwie, dass es ein Kommutator ist. Nein, das machen wir nicht. Wir zählen. Das ist jetzt ein bisschen
Ja, vielleicht geht es einfacher, als ich es mir überlegt habe. Wir zählen, wie viele Kommutatoren auf der rechten Seite stehen. Wir zählen also diese Menge, die keinen Namen hat. Wann sind die Kommutatoren x1t und x2t gleich? Gut. Ich fange mal an und mache es ganz kleinschrittig und dann gucke ich mal, wie es Ihnen geht. Zunächst mal schreibe ich alle Kommutatoren hin. So, die sollen gleich sein. Ich behaupte, das ist genau dann der Fall, wenn die wenn das Ausgeschriebene gleich ist und das Ausgeschriebene, so wie wir das vorhin gemacht haben, schon mal war das erste durch minus 1 mal das erste konjugiert mit dem zweiten. Das heißt x1 durch minus 1 x1 durch t gleich x2 durch minus 1 x2 durch t. Das ist genau dann der Fall, wenn, jetzt mache ich einfach eine Umformung, und zwar bringe ich alles, wo ein t dran steht, auf eine Seite und alles, wo kein t dran steht, auf die andere Seite. Dann bekomme ich x2 mal x1 minus 1 gleich. Oh, was habe ich da jetzt stehen? x2 hoch t bleibt rechts stehen. Und damit das weggeht, muss ich jetzt mit dem Inversen davon von rechts multiplizieren. Also x1 hoch t hoch minus 1. Soweit erstmal einverstanden. Das sind immer alles äquivalente Umformungen. Und dann möchte ich vielleicht die rechte Seite noch ein bisschen kompakter schreiben. Konjugieren und invertieren verträgt sich. Konjugieren und multiplizieren in der Gruppe auch. Also ist das x2 mal x1 hoch minus 1 und das Ganze hoch t. Ah, Moment, das heißt, was steht da jetzt? Da steht, diese Kommutatoren sind gleich. Genau dann, wenn dieses Produkt ein Fixpunkt ist unter t. Das heißt, es ist genau dann der Fall, wenn t im Zentralisator von diesem Element liegt. Ach so, und das können wir jetzt noch schöner machen. Genau dann. Heißt das ja, x2 mal x1 hoch minus 1 zentralisiert t. Und wenn so ein Produkt in einer Untergruppe liegt, dann heißt das immer, dass die beiden beteiligten Leute, also in dem Fall x2 mal x1 hoch minus 1, wenn dieses Produkt in Zentralisator von t liegt, dann heißt das, dass x2 und x1 die gleiche Nebenklasse von Zentralisator von t in G repräsentieren. Das heißt also, ich drehe jetzt das um, ich schreibe es mal direkt anders hin. x2 mal x1 minus 1 liegt im Zentralisator von t. Gesundheit, das macht den nächsten Schritt dann klarer, sonst hätte ich noch einen Zwischenschritt gebraucht. Das ist genau dann der Fall, wenn der Zentralisator von t mal x1 das gleiche ist wie der Zentralisator von t in g mal oder nochmal anders gesagt, x1 und 2 liefern den gleichen Kommutator mit t, genau dann, wenn sie die gleiche Nebenklasse vom Zentralisator repräsentieren. Nein, das heißt jetzt, wir können zählen, die Anzahl dieser verschiedenen Kommutatoren ist dasselbe wie die Anzahl der verschiedenen Nebenklassen hier. Und im Prinzip muss ich ja gar nicht in ganz g gucken, es reicht ja, wenn ich innerhalb von x gucke. Und dann kriege ich also sowas wie was bekomme ich dann? Das bedeutet, dass die Anzahl dieser Kommutatoren dasselbe ist wie der Index von Zentralisator
wir sehen schon, es läuft auf so eine Art Kombination von A und B hinaus bei diesem Zielargument. Was möchte ich jetzt als nächstes machen? Als nächstes möchte ich mir klar machen, wie von T invertierte Elemente in solchen Nebenklassen aussehen. Das ist jetzt der nächste Schritt. Also erstmal haben wir gezählt, wie viele solche unterschiedlichen Kommutatoren gibt es. Und als nächstes gucken wir uns diese Nebenklassen an. Ich schaue jetzt also sowas an, Zentralseite von T in X mal irgendein Repräsentant. Und überlege mir, wie sieht das aus, wenn so ein Element von T invertiert wird? Wie viele Möglichkeiten gibt es da? Denn dann kommen wir zu A und B. Okay, das ist ein bisschen knifflig. Ich überlege wieder, wo ich anfange. Einfach genauso, mit genau dieser Überlegung, wie ich sie gerade gesagt habe. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Also, hier ist das Ziel, was wir zeigen wollen. Wir wollen zeigen, falls x und x ist und a und b Elemente aus dieser Nebenklasse sind, Zentralseite von t in x mal x. Falls die beide von t invertiert werden, dann sind sie gleich. Anders gesagt, ich behaupte, dass in jeder solchen Nebenklasse immer nur genau ein Element liegt, das von T invertiert wird. Ich schreibe mal das als Behauptung hin. Ich glaube, dass es noch besser ist, aber es läuft ein Beweis auf das hinaus, was ich vorhin gesagt habe. Falls das so ist, dann enthält CXT Dinge zu zählen und dann passt es am Ende alles zusammen. Gut, fangen wir also an und nehmen uns zwei Elemente, die beide von T invertiert werden und zeigen, dass sie dann gleich sind. Erstmal können wir uns noch fragen, was weiß man, genau ein hätte ich schreiben sollen, höchstens eins, denn es könnte ja auch sein, nee, stimmt immer. Denn 1, also in dem Fall, dass, ich muss ganz kurz überlegen, das kann nicht komisch gezeigt werden. Also was ist los, wenn x da drin liegt, dann ist es diese Gruppe, aber 1 liegt da drin und wird von t invertiert. Das ist dann das einzige Element, das von t invertiert wird. Alle anderen werden zentralisiert und haben ungerade Ordnung, werden deswegen nicht gleichzeitig invertiert. Punkt. Okay. Und wenn x nicht da drin liegt, dann argumentiere ich erstmal, es gibt überhaupt was, was invertiert wird und es gibt dann nur genau 1. Okay. Ja, es stimmt genauso, wie es da steht. Okay. Als x da drin liegt, ist 1 das einzige invertierte Element. Das heißt, da haben wir nichts mehr zu zeigen. Jetzt sei schnappen wir uns einfach mal zwei, die invertiert werden, zeigen, dass das nicht geht, die können nicht verschieden sein und dann liefert uns zählen, dass es dann immer genau eins ist. Sein A, B aus der Zentralseite von T mal X. Und das heißt so, dass die von T invertiert werden, das heißt A und T gleich A. So, jetzt möchte ich eine Vereinfachung vornehmen, denn ansonsten, also eigentlich müssten wir jetzt hier immer irgendwas daraus mal Repräsentant x hinschreiben, sowohl für a als auch für b. Und wenn wir dann gleich umformen, dann wird es ziemlich schnell übersichtlich. Aber das macht nichts. Wir können eine kleine Vereinfachung vornehmen. Und zwar im folgenden Sinne. Jedes Element, das in dieser Nebenklasse liegt, kann als Repräsentant gewählt werden. Das heißt, ich kann mir jetzt einfach A oder B aussuchen, kann es als Repräsentant hinschreiben, also anstelle von X, und kann dann damit arbeiten. Damit ist ein bisschen Notation weg. Heißt also anders ausgedrückt, da ich A oder B hier als Repräsentanten hätte wählen können, kann ich genauso gut sagen, X soll selber von T invertiert werden. Da A als Repräsentant gewählt werden könnte, dürfen Sie dann A gleich X annehmen oder voraussetzen. Das heißt, X sucht T gleich X. Damit sparen wir uns ein bisschen Notation. Die andere schreibe ich hin. Wir berechnen nämlich ein Element auf zwei unterschiedliche Arten. Ja, gerade reicht noch. Und zwar berechnen wir folgendes Element. Wir berechnen B0, also B hoch T sozusagen. Wir wissen, B hoch T ist B hoch minus 1. Und diese Rechnung schlachten wir dann auf zwei unterschiedliche Arten aus. Wir berechnen b, t gleich b plus 1 zweimal. Ich mache mal in die Mitte das gemeinsame Ding, nämlich b hoch t. Und jetzt geht es erstmal nach links los. Das ist b0 mal x hoch t. Jetzt benutze ich das Konjugat für ein Gruppenhomomorphismus ist. Dann steht da B0 hoch T mal X hoch T. Jetzt benutze ich, woher alles kommt. X wird von T invertiert und B0 kommt aus dem Zentralisator, wird also von T nicht bewegt. Dann steht da also B0 mal X hoch minus 1. Und das lassen wir da erstmal so stehen. Das war der linke Teil der Rechnung. Jetzt kommt der rechte Teil der Rechnung. B hoch T, wieder aufgedröselt als B, nicht aufgedröselt, sondern wir merken uns T invertiert B, das heißt, da steht B hoch minus 1. Und jetzt setze ich ein, was das ist. B war B0 mal X. Kempe-Jacobi-Regel. X hoch minus 1 mal B0 hoch minus 1. Da möchte ich jetzt bestimmt noch irgendwas machen. Nein, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Und zwar deshalb, weil jetzt hier schon so schön zweimal X hoch minus 1 steht. Was folgt nämlich jetzt aus dieser Rechnung? Wenn ich das umstelle, dann, wie möchte ich das denn umstellen? Links steht B0. Das heißt, ich muss jetzt von rechts mit x multiplizieren. Dann habe ich da stehen B0 hoch minus 1 konjugiert mit x. Okay, warum nicht? Anders gesagt, das Inverse von B0 wird von x auf B0, also auf das Inverse abgebildet. Das heißt, Konjugation mit x bewirkt bei B0, dass es invertiert wird. So, so gut. Ja, jetzt wird B0 von x invertiert. Das ist ja erstmal nicht schlimm. Na, vielleicht doch. X kommt aus X und X hat ungerade Ordnung. Da hat auch jedes Gruppenelement in X ungerade Ordnung. Wie kann es sein, dass ein Element ungerade Ordnung etwas invertiert? wir können uns ja mal kurz bei der kleinsten ungeraden Ordnung Interessantes überlegen. Sagen wir die Ordnung von x2. Wie sieht das jetzt aus? b0 mit x ist b0 mit minus 1. b0 mit x Quadrat ist dann wieder b0. Aber andererseits muss ja b0 hoch x hoch 3 auch b0 sein, denn x hoch 3 ist 1. Das geht nicht. Elemente ungerader Ordnung können nicht invertieren, es sei denn, invertieren und zentralisieren ist dasselbe an der Stelle. Anders geht das nicht. Die ungerade Ordnung gibt es nicht hin. Ein Element, das echt invertiert, muss gerade Ordnung haben. So, was liefert das jetzt? Das liefert irgendwelchen Quatsch, denke ich mal. Denn B, hier, B0 hat doch auch ungerade Ordnung. Jetzt wird B0 von x gleichzeitig invertiert und zentralisiert. Wie geht das? Na, das heißt, das Inverse von B0 muss B0 selber sein. Dann hat B0 aber Ordnung 2 und gleichzeitig hat B0 als Element von x aber ungerade Ordnung. Und das ist jetzt schon wieder etwas, was nicht geht, außer wenn B0 gleich 1 ist. Das 1-Element ist das einzige, was nicht gerade Ordnung hat und was gleichzeitig invertiert und zentralisiert werden kann. Ich schreibe es mal kompakt hin. Ich hoffe, es gelingt mir so, dass es irgendwie nachvollziehbar ist. B0 ist jetzt einerseits dasselbe wie B0 mit x, aber andererseits x invertiert B0, ist es auch B0 hoch minus 1. Und das ist irgendwie ganz schlecht, wenn die Ordnung von B0 ungerade ist. Es sei denn, B0 ist 1. Was haben wir jetzt gezeigt? B0 ist 1, das heißt B ist x, das heißt A und B sind tatsächlich gleich. Insbesondere ist A gleich B. Und jetzt zählen wir. Ein Repräsentantensystem von also wir gucken uns die Faktorgruppe an, x modulo Zentralisator von t in x. Die Anzahl der Elemente ist die Anzahl der Elemente in einem Repräsentantensystem. Und die Anzahl ist genauso groß wie die Anzahl der Kommutatoren, die man bilden kann. Und daraus folgt A. Denn was haben wir uns jetzt gerade überlegt? Wir haben uns überlegt, man kann als Repräsentant immer ein invertiertes Element benutzen. Und da gibt es immer nur genau ein solches, also man kann andere Repräsentanten nehmen, aber es gibt aber nur einen, der invertiert wird. Und das heißt, man kann jetzt zählen. Die Anzahl dieser Repräsentanten, die invertiert werden, muss dasselbe sein wie die Anzahl der Nebenklassen. Und so kommt man dann auf das, was in A steht. Es ist also die Anzahl der von diesen Nebenklassen. Und jetzt haben wir in den Nebenklassen immer genau ein invertiertes Element gefunden, dann muss das, also dann haben wir diese Zerlegung und dass der Schnitt 1 ist, habe ich vorhin schon erzählt. Also mein Gefühl ist, dass in dem Moment, wo man da in jeder Nebenklasse genau ein invertiertes Element findet, man auch, also vielleicht braucht man nicht mal genau 1, man sofort durch die Überdeckung auch B kriegt. Als disjunkte Vereinigung dieser Nebenklassen und Das Jüngste ist die Vereinigung, wenn ich hier nur die paarweise verschiedenen nehme. Und da ich jetzt hier über die invertierten Elemente laufen kann, und dann wird es wirklich eine disjunkte Vereinigung, da zähle ich x doppelt, bin ich fertig. Ich kann jedes Element dann so als Produkt schreiben. Ja, das geht, glaube ich, tatsächlich etwas schneller, als ich mir das ursprünglich gedacht habe. Und was steht denn da überhaupt jetzt noch? Ah, C. C ist noch ganz lustig. Das machen wir noch, denke ich. Oh, darf ich noch 5 Minuten machen und C noch machen, zumal Lukas noch nicht da ist? Na, ich muss aber Englisch. Und es macht durchaus Spaß, sich das selbst mal so zurechtzufummeln in einem konkreten Beispiel. Nehmen Sie eine große symmetrische Gruppe, eine schöne große untere ungerade Ordnung, dann suchen Sie einfach mal Elemente Ordnung 2, was darauf was Interessantes macht, also nicht nur zentralisiert oder so. Und dann gucken Sie mal, ob Sie das dann hinfummeln können, diese Zerlegung. Dann weiß man das noch ein bisschen mehr zu schätzen, was da passiert. Ja, achso, witziger. Ich hätte einfach nur weitergelesen müssen. Ich habe tatsächlich einen Kommentar da stehen, der fast wörtlich das ist, was ich gerade gesagt habe, warum das wir direkt mit freuen. Gut, dann kommen wir jetzt nochmal 10. Wenn es eine Untergruppe ist, behaupte ich, dass klar ist, dass es dann eine normale Untergruppe ist. Und das liegt daran, dass man diese Elemente als Kommutatoren schreiben kann. Denn das Konjugierte eines Kommutators ist auch wieder ein Kommutator. Und dann habe ich sofort, dass diese Menge hier unter Konjugation invariant ist. Und A ist dann dieses Ding ein Normalteiler. Jetzt muss ich also nur noch Abelsch zeigen und dann habe ich automatisch, dass es in der Fitting-Gruppe liegt. Denn die Fitting-Gruppe ist der größte nilpotente Normalteiler. Da liegen insbesondere alle Abelschen Normalteiler drin. Das ist auch einfach nur wieder eine süße kleine Rechnung. Beide Elemente jetzt für alle A und B aus dieser Menge I. Ja, was wissen wir? A liegt drin. A hoch minus 1 auch, denn wenn A invertiert wird, dann wird ja auch A hoch minus 1 wieder zurück invertiert. Aber jetzt liegt halt auch das Produkt drin, denn es ist eine Untergruppe, und dann auch das Inverse. Hallo? Ich schreibe einfach mal die Rechnung hin. Ich fange an mit A mal B. Jetzt schreibe ich das künstlich als A hoch minus 1 hoch minus 1. Mal b hoch minus 1 hoch minus 1. Nein, das kann ich jetzt schreiben als b hoch mit der Hemd-Jacke-Regel, als b hoch minus 1 mal a hoch minus 1 hoch minus 1. Jetzt benutze ich, dass dieses Element von t invertiert wird. Hier benutze ich die Untergruppeigenschaft. Und zwar wie? Ich erkläre es nochmal kurz. A und B werden von T invertiert. Die Inversen dann auch. Und da das eine Untergruppe ist, dann auch das Produkt. Und es ist auch egal, in welcher Reihenfolge ich das mache. Das ist einfach nur die Untergruppeneigenschaft. Dann steht hier B hoch minus 1 mal A hoch minus 1 hoch T. Und daran kann ich das T da reinziehen. B hoch minus 1 hoch T. Aber A und B wurden ja vorher schon von T invertiert, also hinterher immer noch, und dann ist das B mal A. Jetzt habe ich gezeigt, dass A mal B das gleiche ist wie B mal A, das heißt, IXT ist abisch.
Achtung.
Na, das haben wir ganz gut geschafft, das hier mal. Was kommt als nächstes? Als nächstes überlegen wir uns, wenn wir mit einer Gruppe anfangen, irgendeiner Gruppe G, und wenn wir voraussetzen, dass die zwei Siedlerunterruppen zyklisch oder diätergruppen sind, dann kann man da einiges sagen über die Fitting-Gruppe, über Komponenten, die es da geben könnte und so. Und das heißt, da kommen jetzt langsam so Gruppentheorie 1 zurück. Das werden wir da benutzen. Und im Prinzip erstellen wir so eine Art Fallunterscheidung. Was ist so das, was passieren kann, je nachdem, ob die Gruppe D-Komponenten hat oder nicht. Wie verhält sich jetzt diese Zwei-Lüdorf-Struktur in Bezug auf die verallgemeinte Fitting-Gruppe? Was passiert da? Wie kann es jetzt in Komponenten reinschneiden und so weiter? Und das wissen wir dann. Und das sind einfach wertvolle Strukturinformationen, die man dann später benutzen kann, um Fallunterscheidungen zu bekommen. Dann weiß man in jedem Fall, ach, so und so sieht das aus. So und so kann ich dann da argumentieren. Ja, damit geht es nächste Woche weiter. Dankeschön.